Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin Pfarrer und verbringe darum mein Leben ganz überwiegend in kirchlichen Kreisen. Deswegen fehlt mir der Vergleich. Aber ich meine doch, dass die Kirche einem anderen Konzept folgen sollte als all die anderen Gruppen und Gemeinschaften, die es sonst noch so gibt. In der Gemeinde muss es doch anders zugehen als auf der Arbeit oder in der Schule oder im Sportverein. Als Kinder Gottes, denke ich, pflegen Christinnen und Christen einen anderen Umgang miteinander. Denn die christliche Gemeinde orientiert sich an anderen Werten, als sie sonst üblich sind. An neuen Werten, die uns Jesus Christus gegeben hat. Ich denke da an Matthäus 20, wo Jesus erklärt, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen, und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Anderswo mag das Recht des Stärkeren gelten. In der Gemeinde soll es nicht so sein. Darf es nicht so sein. Und wir kennen das zu Genüge. Alle Welt schaut auf die Schönen, die Starken, die Mächtigen und die Reichen. Und alle Welt meint, dass sie die Welt retten könnten und nur sie. Und auch das kennen wir. Ein Mensch ist das wert, was er leistet. Und wer nichts leistet, ist nichts wert und wird verachtet. In der Gemeinde soll es anders sein. Christen haben verstanden, Gott spricht dem Menschen zu, was er wert ist. Gott spricht es ihm zu. Er ist nicht das wert, was er leistet, sondern das, was Gott über ihn sagt. Und Christen haben verstanden, dass Gott sich anstatt des Schönen, des Starken und des Großen eben das Unansehnliche, das Schwache und das Ohnmächtige ausgesucht hat. Damit rettet er die Welt. Und im Unansehnlichen, Schwachen und Geringen erneuert er seine Schöpfung. Gott wirkt im Niedrigen. Was sich aber selbst groß macht, das verwirft er. Wenn wir das bedenken, dann sollte die Kirche Jesu Christi doch anders sein als das Miteinander in der Firma, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder sonst wo. Denn wie wir miteinander umgehen, das verkündigt, was wir glauben. Mir fehlt, wie gesagt, der Vergleich, weil ich mich nur wenig in nichtkirchlichen Kreisen bewege. Da haben Sie alle, die hier sitzen, mir etwas voraus. Aber ich muss bekennen, was ich in der Gemeinde erlebe, lässt mich zweifeln, ob es hier wirklich so viel anders oder besser zugeht. Ich sage das nicht, weil ich Mitleid will oder weil ich irgendwen anklagen will. Und selbstverständlich muss ich auch das andere ganz deutlich sagen. Ich habe in dieser Gemeinde auch schon sehr viel Gutes erlebt, wofür ich dankbar bin. Es gibt hier Freundlichkeit, Offenheit, Unterstützung, Hilfsbereitschaft in einem großen Maß. Das alles gibt es in der Melanchthon-Gemeinde, Gott sei Dank. Und das will ich nicht in Abrede stellen. Aber leider, leider ist da auch das andere. Tratscherei und Lästerei, Rücksichtslosigkeit, Streit, Vorwürfe und Anschuldigungen, Spaltungen. Und Menschen gehen sich sehr bewusst aus dem Weg. Das ist deutlich spürbar. Und glauben Sie mir, jeder merkt, dass der hier reinkommt. Spannungen sind in unserer Gemeinde offensichtlich und da gibt es nichts zu beschönigen. Und allein, was ich in den 2 Jahren, in denen ich hier in Melanchthon bin, bereits erlebt habe, stimmt mich nachdenklich über das, was ich heute zu predigen habe. Die Einheit ist gegeben. Aber oft genug sind Einigkeit und Einheit auch in unserer Gemeinde scheinbar bloß ein frommer Wunsch. Stattdessen begegnen wir einer Unkultur, in der man sich in Konflikten durchsetzen muss, anstatt sie gemeinsam zu lösen. Und wer den Kompromiss sucht, ist ein Loser, beziehungsweise auf Christen spricht, dann weicht er vom klaren Evangelium ab. Und wir erleben auch immer wieder, dass Christenmenschen nicht fähig sind, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen. Gott sei es geklagt. Wo Beschlüsse zustande kommen, die ihnen nicht passen, ziehen manche sich dann beleidigt zurück, gerne unter dem Hinweis, dass sie ja alles hier ehrenamtlich täten. Auch in der christlichen Gemeinschaft kommt es vor, dass jeder nur auf das Seine sieht und seine eigenen Wege geht. Solange uns unbegrenzt Mittel zur Verfügung stehen, ist das auch ohne weiteres möglich. Solange es Räume und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Geld im Überfluss gibt, fällt es gar nicht auf, wenn jeder seinem eigenen Programm folgt. Dann behaupten wir, den Luxus von versöhnter Verschiedenheit zu genießen und gehen faktisch getrennte Wege. Alles unter einem Dach, aber eben unter einem sehr weiten Dach. Und das, liebe Leute, ist keine Einheit. Mittlerweile schöpfen wir nicht mehr so aus dem Vollen, was die Mittel und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Unsere Einigkeit und Einheit sind jetzt stärker gefordert. Aber schon allein die Vorstellung, mit den Gemeinden im Nachbarschaftsraum stärker zusammenzuarbeiten, kommt so manchem eher bedrohlich vor, anstatt es eine Perspektive und Bereicherung darin sehen. Leute, das ist doch ein merkwürdiger Reflex. Wir wollen uns unsere Eigenständigkeit nicht nehmen lassen, obwohl wir laufend bekennen, dass wir in Christus eins sind. Irgendwie ein Widerspruch, oder? Es gibt Konflikte und es gibt Gräben, wo wir doch Einheit erleben sollten, wo Einheit gegeben sein soll. Jedenfalls nach dem Duktus unserer Predigtreihe und auch nach dem Predigttext, den wir zum Auftakt ausgesucht haben. Der steht in Johannes 15. Johannes 15, bekanntes Kapitel. Vorausgegangen sind die Worte Jesu vom Weinstock und den Reben. Das Bild vom Weinstock und den Reben zeigt deutlich, wir sind in Christus zu einer Einheit verbunden. Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und nur in dieser Einheit entsteht gute Frucht. Und direkt nach diesem Bildwort vom Weinstock und den Reben ermahnt uns Jesus, ihr sollt einander lieben. Ich lese aus Johannes 15 die Verse. Na Moment, kann ich erst erkennen, wenn ich die Brille auf habe. Die andere. Die Verse 9 bis 17. Jesus sagt, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben. Ihr sollt einander lieben, aber statt gegenseitiger Liebe gibt es in den Kirchen und in den Gemeinden oft Konflikte und Gräben, die zertrennen, was doch eins sein sollte. Harmoniebedürftige Menschen leiden darunter. Andere mögen Erfüllung gerade in christlichen Gemeinschaften finden, weil sie sich hier durchsetzen können, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Wer grundsätzlich bereit ist, demütig die zweite Meile mitzugehen, der hat eben nicht viel entgegenzusetzen. Die Einheit ist gegeben. Wenn ich es mir recht überlege, sollte mir dieser Satz im Hals stecken bleiben. Die Einheit ist gegeben. Am Ende kippe ich jetzt noch eine fromme Harmoniesoße über unsere Konflikte. Nach dem Motto, lasst uns miteinander darüber beten. Lasst uns miteinander darüber beten. Wer als Erster diesen Satz sagt, der hat doch schon gewonnen. Denn was soll ich darauf noch sagen, außer Amen? Wer traut sich schon darauf zu antworten, nein, ich bete nicht mit dir, denn wir haben einen Konflikt. Und Gott traut uns zu, dass wir ihn miteinander klären. Und wenn wir das geschafft haben, können wir gerne gemeinsam vor Gott treten und ihm danken. Das hat noch keiner gesagt. Obwohl uns Jesus genau das empfohlen hat. Wer es wissen will, kann nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen und die Bibelstelle von mir haben. Mir kommt es so vor, als täuschten wir Einigkeit oft nur vor und versuchten krampfhaft, unsere Konflikte unter einer Decke von angeblicher Liebe zu halten. Wie kann ich mich dann heute hinstellen und mit Johannes 15 predigen, die Einheit sei schon gegeben? Und was ich hier im Kleinen an der Gemeinde dargestellt habe, das gibt es ja auch in den großen Zusammenhängen, in den ganz großen. Überall gibt es Polarisierung, die Spaltungen gehen durch die Gesellschaft, auch in Deutschland, mehr noch in anderen Ländern der westlichen Welt. Wie tief gespalten ist Israel, das gerade so schlimm angegriffen wurde? Und welche Lagerbildungen gibt es in den USA? Überall reißen Populisten Gräben auf, wir gegen die. Und nur die totalitären Regime, die freuen sich, denn die Potentaten dort können behaupten, unter ihnen gäbe es keine Spaltung, eben weil sie dort alle Opposition im Keim ersticken. Ich habe den Eindruck, in unserem Land gibt es wohl noch vergleichsweise viel Gemeinsinn. Aber selbst mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall erklären Menschen in Deutschland, dass die Einheit immer noch nicht erreicht sei. Und ich fürchte, dass die Gemeinden in dieser Frage nicht so viel besser dastehen als die Gesellschaft insgesamt. Müssen wir heute Morgen also demütig miteinander um Einheit beten und uns anstrengen, sie endlich herzustellen? Auch das habe ich oft gehört. Christen, die sehr ernsthaft um Einheit gebetet haben. Wir haben auch Lieder, die das explizit besingen. Nicht nur heutiger Lobpreis wie das poppige Wir sind eins oder etwas getragener Vater, mach uns eins, sondern auch das großartige alte Kirchenlied Sonne der Gerechtigkeit singt, schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann. Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr. Der Wunsch nach Einmütigkeit, nach Einheit, die Sehnsucht danach begleitet unsere Kirche schon lange, lange Zeit. Und so mancher Christenmensch meint, wir müssten diese Einheit endlich herbeiführen, sie irgendwie hinkriegen. Und jetzt kommt Herr Gallasch um die Ecke und meint, die Einheit sei gegeben. Mutig, mutig. Aber ich glaube wirklich, dass es eine geistliche Tatsache ist. Wir sind schon längst eins. Wir sind schon längst eins. Eins in Christus. Und das ist nichts, was wir machen müssen, sondern das hat Gott gewirkt. Diese Einheit ist nicht unsere Aufgabe, sondern sie ist das Werk Christi. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, erklärt Jesus im Predigtabschnitt. Er hat uns erwählt zu einer Einheit. Mit diesem Bild vom Weinstock und den Reben hatte Jesus schon klargestellt, wir sind zu einem Ganzen verbunden, nur so bringen wir Frucht. Und unsere Aufgabe ist es nicht, die Verbindung zu schaffen, sondern in unserer Verantwortung liegt es, diese Einheit zu bewahren. Bleibt in mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden, verspricht Jesus. Wir müssen die Einheit nicht herstellen. Sie ist gegeben. Wohl sollen wir sie erhalten, anstatt sie zu zerstören. Aber wenn wir heute das Gebot von Jesus hören, dass wir einander lieben sollen, Hängt die Einheit der Gemeinde dann nicht doch daran, ob und wie wir diesem Gebot folgen? Ich meine ja, dass ein Gebot von Christus immer auch ein Angebot bedeutet. Was er uns gebietet, das gebietet er uns nicht, wenn er es nicht selbst möglich machen würde, dieses Gebot zu erfüllen. Denn, und ich glaube, das ist die Erklärung, die gegenseitige Liebe in der Gemeinde rührt nicht daher, dass wir uns alle so sympathisch sind. Leute, wir sind keine Neigungsgruppe, vereint durch das gemeinsame Hobby Beten, sondern wir sind hier zusammen um Jesu willen. Und ich weiß, weil Jesus sich auch für meinen Bruder, auch für meine Schwester voll und ganz hingegeben hat, deswegen haben wir etwas gemeinsam. Und ich erkenne, für Christus ist der Bruder, ist die Schwester wichtig, auch wenn ich das vielleicht gar nicht verstehe und nachvollziehen kann. Aber Jesus ist der Bruder, ist die Schwester wichtig. Und darum wird er mir ebenfalls wichtig. Wenn schon nicht um seiner selbst willen, dann doch um Jesu willen. Was ich jetzt sage, klingt vielleicht nicht so schön, ist aber ein Fakt. Die Liebe in der Gemeinde funktioniert im Grunde genommen wie die Feindesliebe. Auch die ist nur möglich um Christi willen, der auch für die Feinde gestorben ist. Wenn Jesus uns gebietet, liebt eure Feinde und betet für sie, dann heißt das ja nicht, dass uns mit einem Schlag die Feinde, die uns nichts gönnen, die uns das Leben nicht gönnen, auf einmal total sympathisch werden. Die bleiben Unsympathen. Die sind Feinde. Und die gibt es. Aber um Jesu Christi willen kann ich auch die Feinde lieben. Warum? Weil ich weiß, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Wissen Sie, wenn wir uns alle von vornherein grundsympathisch wären, dann müssten wir uns nicht um den Altar Christi versammeln. Dann täte es auch ein netter Stammtisch in der Eckkneipe. Um den Tisch des Herrn erleben wir eine Einheit, die Christus stiftet. Es ist eine geistliche Tatsache, dass wir eins sind. Und wir haben das Angebot Christi, dass wir einander lieben. Er macht es möglich. Mag sein, dass unsere Gemeinden nur ein dunkles und verzerrtes Abbild dieser Einheit unter der Herrschaft Gottes widerspiegeln. Mag sein, dass sich auch die Melanchthon-Gemeinde sich nicht so deutlich unterscheidet vom Rest der Welt. Wie gesagt, ich bin Pfarrer und ich habe nur wenig Vergleichsmöglichkeiten. Wahrscheinlich triumphieren bei uns auch oft die Starken über die Schwachen. Und vermutlich bewerten wir auch oft nach Leistung und auch wir orientieren uns am Schönen, anstatt uns um das Unansehnliche zu kümmern. Und wir erleben reichlich Konflikte, Woche für Woche. Das alles mag auch die Folge davon sein, dass wir nicht mehr unbegrenzt Mittel zur Verfügung haben. Wir müssen näher zusammenrücken und können uns nicht mehr aus dem Wege gehen. Wissen Sie, eine vierköpfige Familie kann in einer 12-Zimmer-Villa problemlos ganz harmonisch aneinander vorbeileben. Aber wenn dieselbe Familie in einer engen Zweiraumwohnung zusammenlebt, muss sich ihre Einheit bewähren. Darum meine ich, vielleicht können wir Gott sogar dankbar sein dafür, dass wir keine unbegrenzten Mittel mehr haben. So erleben wir unsere Einheit zwangsläufig. Und weil sie eine geistliche Tatsache ist, will ich glauben, dass sie erkennbar wird und dass sie sich bewährt, wenn wir das zulassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.